Einen wunderschönen, guten Tag, muss man eigentlich noch sagen, weil die Sonne scheint noch, es ist herrlich, Frühsommer, wunderbar, die Vöglein singen, die Menschen sind fröhlich und wir haben auch ein herausforderndes Thema, aber zuerst einmal die Begrüßung im Namen von Gott in Berlin. Wir sind hier im Büro von Gott in Berlin in der Hauptstadt, Hainauer Straße 72. Das ist ein Bildungsseminar, also Webinar, Kunstwort aus Web und Seminar. Und das ist ein Bildungsseminar im Internet. Ja, und wir stellen hier Informationen zur Verfügung. Wir wollen also über den christlichen Glauben informieren mit dem Ziel, dass der christliche Glaube entweder begründet, angenommen oder auch begründet abgelehnt wird. Also, dass wir nicht einfach so oberflächlich so Gott bla bla und sowas, nein, sondern dass wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Deswegen haben wir heute auch so ein Tiefenthema und zwar: Und führe uns nicht in Versuchung, Frage, führt Gott in Versuchung? Das beschäftigt uns heute. Und da fangen wir auch gleich an. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das stammt aus dem Vaterunser. Das Vaterunser ist das Gebet der Christenheit schlechthin. Entstanden ist es, als die Jünger zu Jesus kamen und sagen, Herr, lehre uns beten. Und dann hat er ihnen dieses Gebet gelehrt, als das Gebet, da ist alles drin. Also es soll nach dem Verständnis, es soll nicht nur einfach nur so rituell runtergebetet werden, sondern soll mit Leben gefüllt werden. Ich bete das manchmal und brauche eine Stunde dafür, indem ich so einfach so die ganzen Bitten durchgehe. Und heute geht es um eine ganz besonders delikate Geschichte, nämlich, so heißt es, Matthäus 6, Vers 13, in der Bibel, Matthäus 6, also Matthäus Evangelium, da, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist ein Gebet, Teil des Vaterunsers. Das Vaterunser wird jeden Tag millionenfach gebetet, in allen Kirchen, Konfessionen, von katholisch, orthodox, Pfingstler, Lutheraner, alles einfach. Ja? Und dieses und führe uns nicht in Versuchung ist eine wichtige Bitte und gleichzeitig eine unverständliche Bitte. Und interessanterweise ist das in der katholischen Kirche gerade eine große Diskussion. Und zwar hat Papst Franziskus in einem italienischen Fernsehinterview Folgendes gesagt. Und führe uns nicht in Versuchung, ein Vater tut so etwas nicht. Wer dich in Versuchung führt, ist der Satan. Was für ein Satz. Und mit diesem Satz hat er eine unglaubliche Diskussion ausgelöst. Bis dahin, das führt es zu weit, die einzelnen Stellungnahmen. Die Franzosen und einige wollen gleich das ganze Vaterunser umformulieren. Und also es ist echt eine Diskussion. Und was Franziskus angestoßen hat, ist ein ganz wichtiger Gedanke. Es kann nicht sein, dass Gott seine Gläubigen in großes Elend schickt, wenn es ihm beliebt, also in eine große Versuchung schickt. Dieses Wort und führe uns nicht in Versuchung verdunkelt das Gottesbild, weil die Leute sagen, ja, was ist denn das für ein Gott, was ist denn das für ein Vater, der seine Kinder in eine finstere Versuchung und in die Möglichkeit oder in den potenziellen Abfall oder ein potenzielles Verbrechen oder eine potenzielle Sünde hineinführt. Und anscheinend führt diese Formulierung in die Irre. Und viele Theologen sagen, sie ist eigentlich heute nicht mehr so richtig verständlich. Also wir wollen da einfach mal, was bedeutet sie, woher kommt sie, den Hintergrund beleuchten. Interessant ist, ein katholischer Neutestamentler, Joachim Knilker, ich habe so einen dicken Kommentar zum Matthäusevangelium von ihm, toller Wissenschaftler, der schlägt eine interessante Übersetzung vor und sagt, lass uns nicht in Versuchung geraten. Schlägt er also vor. So, jetzt steigen wir mal rein. Was heißt denn Versuchung? Ist das überhaupt richtig übersetzt, das Wort? Ist ja eine Übersetzung. Die Sprache des Neuen Testaments, also des hinteren Teils der Bibel, ist altgriechisch, eine wunderschöne Sprache. Und das Wort, was für Versuchung steht, ist Peirasmos. Was heißt denn Peirasmos? Peirasmos hat noch mehr Bedeutung als Versuchung. Es heißt Prüfung. Es heißt Test und es heißt Probe. Und noch Versuchung. Und es klingt sofort ein bisschen anders, wenn er sagt, und führe uns nicht in den Test oder nicht in die Prüfung oder und so weiter. Ja, okay. Jetzt steigen wir mal richtig in das Problem ein und steigen wir gleich also in eine richtig fette Herausforderung hinein, nämlich die Versuchung Jesu. Wir finden ja am Anfang der Evangelien, finden ja, dass Jesus vom Teufel versucht wird. Ja, und das ist eine Geschichte, wo Gott offensichtlich jemanden versucht, und zwar Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Erlöser. Ja, und zwar aus der höchsten Höhe der Gottesbegegnung wird Jesus in das dunkle Tal der Anfechtung, der Versuchung geführt. Also die Situation ist folgende, es ist Taufe am Jordan, Jesus wird getauft und in der Taufe erfolgt seine Berufung und seine Bevollmächtigung. Also der Heilige Geist kommt über ihn, eine Stimme, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und so weiter. Also richtig, also die Erfüllung mit der Kraft Gottes, die Freisetzung für diese unglaublichen Kraft, die Jesus hatte, zu heilen und zu lehren, sogar von den Toten aufzuerwecken. Diese Kraft kommt über ihn. Und dann heißt es gleichzeitig danach, heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht würde, wie es Luther übersetzt. Also damit er vom Teufel versucht wird. Ja? Und was ist jetzt eigentlich der Sinn dieser ganzen Geschichte? Ja? Also der Heilige Geist, die personale Power Gottes, die über Jesus kommt und Jesus erfüllt, derselbe Geist führt Jesus in die Wüste. Und dort verbringt er 40 Tage, 40 Tage lang Hunger, 40 Tage Demütigungen. Ja, man muss sich mal die Demütigung vorstellen, wenn man also mal richtig diesen Text nachguckt hat, das kann da wohl nicht sein. Da führte ihn der Teufel mit sich auf einen hohen Berg, heißt es da. Der Teufel darf Jesus sozusagen in Versuchung hineinführen und diese Versuchung auf einen hohen Berg, darunter zu springen und so weiter. Und man muss sich einmal das vergegenwärtigen, es waren keine widrigen Umstände, die Jesus die schreckliche Zeit einbrachten. Es war Gott selbst, es war der Heilige Geist. Und was heißt das eigentlich? Wir wollen uns einfach den mal stellen, was es hier heißt, um dann weiterzugehen, wie das mit uns ist. Ja? Also hier lernen wir etwas ganz, ganz Wichtiges für uns und überhaupt für das Leben in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Gott führt manchmal in die Wüste. Wüste ist ja ein tiefes Bild. Wüste, ja, Wüste ist Trockenheit, Wüste ist Langeweile, Wüste ist Leere, Wüste ist Durst, Wüste ist absolute Stille. Wüste ist einfach die Zeit, wo wir uns allein fühlen, wo wir uns elend fühlen, wo wir Hunger haben, wo uns das Leben nicht erfüllt, wo es uns schlecht geht, wo wir radikal allein sind, einsam sind und auf uns selbst gestellt sind. Also, ja, eine schwierige Zeit. Was wir hier erstmal daraus lernen können, das ist erstmal schwierig. Ich weiß, was ich jetzt sage, wir werden Probleme haben, weil wir sind alle, ja, wir sind in unserer westlichen Kultur alle infiziert mit so einem Schönwetter-Christentum, nenne ich das, Wohlfühle, Wellness-Christentum. Wir müssen uns immer zu gut fühlen, und wenn wir uns nicht gut fühlen, dann ist der liebe Gott gleich gestorben oder nicht mehr da. Ja, und was wir hier erleben, ist ein totaler Angriff auf diese Fehlform des christlichen Glaubens. Deswegen, das Erste, was wir jetzt erstmal hier lernen können, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest, dann wartet die Wüste auf dich. In die Wüste, in die dich der Heilige Geist führt. Wie komme ich da drauf? Ich habe natürlich als Pfarrer, Theologe, als Christ, interessiert mich besonders auch das Leben großer und bedeutender heiliger Männer und Frauen. Und man kann es also finden, fast alle großen Männer und Frauen Gottes sind nach kurzer Zeit in der Wüste gelandet. Ja? Und in der Wüste, also in der Zeit, wo sie sich innerlich leer fühlen und können dann ein ganzes Seminar darüber halten, was das eigentlich bedeutet. Wir haben die Zeit nicht. Ein großer Heiliger, Johannes vom Kreuz, hat da ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ja, aber wozu in der Wüste? Was soll man in der Wüste? In der Wüste kann man nicht für Kranke beten, weil es da keine gibt. Da kann man nicht das Evangelium bezeugen, weil da niemand rumläuft, da ist niemand. Ja, die Wüste ist steinig, langweilig. Es ist ein Ort des Mangels oder Lebensfeindlichkeit. Und du sagst, was soll der Krampf? Wozu, wozu wird Jesus in die Wüste geführt und wozu werden die Männer und Frauen Gottes, mit denen, also auf denen wirklich eine starke Berufung liegt? Du brauchst jetzt keine Angst haben, das ist blind, aber je größer die Berufung ist, umso mehr ist auch die Wüste deine Bestimmung, immer mal wieder. Weil nämlich in der Wüste etwas absolut Notwendiges geschieht. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gibt es nämlich für den Umgang mit dem Bösen. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gibt es für die Konfrontation mit der Finsternis. Bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht es nicht um irgendwelche frommen oder charismatischen, pfingstlerischen Wonneschauer, sondern um die Auseinandersetzung mit dem Bösen in der Welt. Deswegen gehört das einfach dazu. Die Wüste ist ein Kampfplatz, um uns vorzubereiten für unsere normalen, kleineren Kämpfe im Alltag mit dem Bösen. Gibt es sozusagen die Auseinandersetzung mit dem Bösen, wo uns das Böse in einer besonderen, intensiven Begegnung konfrontiert. Ja. Das ist sozusagen, ja, wie soll ich sagen, das ist wie so ein Intensivierung, wie so ein Gewächshaus, was ja auch Prozesse beschleunigen soll. So verdichtet sich in der Wüste die Konfrontation mit dem Bösen. Das also nur, dass wir es verstehen, erstmal bei Jesus und dass Wüste irgendwo dazugehört und wozu Wüste da ist. Aber wir merken, unsere Frage wurde noch nicht beantwortet. Also führt Gott doch in Versuchung. Ich habe jetzt zuerst mal erzählt, warum im Fall von Jesus und warum im Fall unserer starken Berufung Wüste nötig ist. Aber jetzt die Frage, führt Gott in Versuchung? Wir sollen Gott bitten, dass er uns nicht in Versuchung führt, in einer Weise, dass wir gefährdet sind. Es warten ganz natürlich Wüstenstrecken auf uns. Kein Leben ohne Wüste. Also ich kenne kaum jemanden. Führe uns nicht in Versuchung ist die Bitte, dass Gott uns in Zeiten der Versuchung bewahrt, hält, festhält und tröstet. Und das will ich ein bisschen genauer ausführen. Ich möchte einfach mal Versuchung vorstellen, weil es gibt zwei Arten der Versuchung. Zwei Arten der Versuchung. Das erste, also negativ, positiv. Das erste, ja, negativ, ja. Das erste ist Testfall Wüste, habe ich das genannt. Testfall Wüste. Die Wüste ist der Test des Glaubens. Es geht nicht darum, dass Gott uns zum Bösen hinführt. Es geht um die Versuchung, dass wir in harten Testsituationen des Glaubens versagen und abfallen. Die Testsituationen des Glaubens gehören aber einfach dazu, weil unser Leben so ist. Ja, weil unser Leben so, Wüstenzeitung, ja, Beziehungen zerbrechen. Und Menschen können schrecklich leiden, wenn eine Beziehung zerbricht. Durch Scheidung oder einfach so, dass zwei Menschen sich nicht mehr verstehen, auseinandergehen. Wüstenzeiten sind Krankheit. Krankheit, wo du nicht weißt, wo du da liegst, ohnmächtig und nur sagst, und nur eine Frage immer wieder hast: Gott, warum ich, warum ich, warum ich? Wüstenzeit, das kann auch sein Verlust der Arbeit. Das kann bedeuten, ja, in seiner großen Liebe für jemanden zurückgewiesen zu werden. Es kann bedeuten, den Tod eines Freundes, eines nahestehenden Menschen. Oder eine finanzielle Katastrophe, eine Firma von Pleite, eine Firmenpleite. Immer wieder hat man es erlebt, dass also Leute, die, was weiß ich, die Aktien daneben gesetzt haben oder in ihrer Firma Pleite gemacht haben, dass sie sich dann irgendwie selber umbringen, weil sie es einfach nicht ertragen. Also weil es so schlimm in die Depression, in die Verzweiflung führt. Also in diesen Wüstenzeiten sind wir extrem gefährdet. Ich sage nochmal, diese Wüstenzeiten sind ganz normal. Ja, ich muss mal sagen, wenn ich so zurückschaue, das hat man mich nie gelehrt und das war eigentlich ziemlich schlimm. Als ich zum Glauben kam, war ich sicher, dass ich nun Gottes fetten Segen in allen Bereichen habe. Beruf, Finanzen, Partnerschaft, Gesundheit, Freunde und so weiter. Und dass ich von Sieg zu Sieg eilen werde. Und die Erfahrung ist, es gab schwierige Zeiten, es gab Wüstenzeiten, es gab Niederlagen, es gab Brüche, es gab Misserfolge. Also das ganz normale Programm. Und man hat mich, also Christ war nicht darauf vorbereitet. Ich musste diese harte Lektion lernen. Und deswegen ist es mir auch, ist auch wichtig, dass wir heute dieses Thema haben, weil es uns auch ein bisschen auf die Normalität des Lebens vorbereitet. Ich bin ja mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen älter, habe viele Biografien, habe viele Jahre auch gelebt und beobachte Menschen. Und ich kenne eigentlich Menschen, die länger im Glauben sind, es geht nicht ohne Wüstenzeiten. Selbst bei Leuten, wo man sagt, die haben immer zu auf der Sonnenseite gelebt. Und wenn man da genauer hinschaut, merkt man, dass sie alle ihre schlimmen Zeiten haben. Ja? Aber was ist das? Warum sind diese Wüstenzeiten solche Versuchungszeiten für uns? Aus dem einfachen Grund, wenn Menschen das Tal des Leides durchschreiten, dann sind sie extrem gefährdet. Also Wüstenzeiten sind Zeiten, in denen wir extrem gefährdet sind. Wir sind gefährdet, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen, uns an irgendwas vorbeizuschummeln, zu lügen, zu betrügen, irgendwie, ja. Oder wir sind dabei, unseren Schmerz zu betäuben. Wüstenzeiten sind Zeiten, wo wir extrem suchtgefährdet sind, ja. Dabei ist Alkohol noch der harmlose, gibt es auch noch andere Sachen. Es gibt ja alle möglichen Süchte, Sexsucht, Spielsucht, Kaufsucht, also irgendwie uns abzulenken, den Schmerz zu betäuben, ja, Abkürzungen zu nehmen. Wir sind extrem gefährdet zu Sünden, zu betrügen irgendwie. Es ist, wenn man also mal guckt, wie Menschen zu großen Betrügern geworden sind, meistens durch eine Notsituation, in der sie eine Abkürzung genommen haben. Und dann haben sie gemerkt, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann haben sie es gelernt zu betrügen und dann konnten sie es nicht mehr lassen und sind dann ja, von einem Mensch, der einmal betrügt, zu einem Betrüger geworden. Und das hat sie extrem von Gott getrennt, vielleicht sogar ins Gefängnis gebracht oder irgendetwas. Also Wüstenzeiten sind Zeiten, in denen wir extrem gefährdet sind. Und es gibt kein Leben und auch keinen Glauben ohne Anfechtung und Zweifel. Und eben weil es die Wüstenzeiten gibt, die Gott zulässt, weil es zur Normalität des Lebens gehört. Wir leben ja nicht auf der Insel der Seligen in dem Moment, wo wir uns zu Christus bekehren. Ja. Und eben weil wir in diesen Zeiten extrem gefährdet sind, deshalb gab uns Jesus dieses Gebet und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es ist vielleicht so radikal ausgedrückt, weil wir so radikal gefährdet sind in der Wüstenzeit. Also so kann ich mir das nur erklären. Denn das Leben führt uns auch durch Wüstenstrecken. Und das ist auch die Erfahrung in der Bibel. Ich lese einfach mal aus dem Gebetsbuch der Bibel, also die Psalmen, das sind Gebete. Ja. Ich lese mal so ein Gebet vor, Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich total vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht sterbe, dass meine Feinde nicht triumphieren und sagen, denn ich habe sie zur Strecke gebracht. Und so weiter. Also das ist so, ja? Also. Das war Testfall Wüste. Jetzt gibt es aber noch was anderes. Das zweite ist Testfall Macht, Reichtum, Schönheit. Das ist auch eine Versuchung. Das ist eine Versuchung, wenn wir sagen, also wenn schon Versuchung, dann lieber die. Die sind aber genauso gefährlich. Also diese drei, Macht, Reichtum, Schönheit. Mal ganz kurz. Ja. Erste Macht, die Versuchung der Macht. Ja, man hört es immer wieder, dass Macht den Menschen verdirbt, den Charakter versaut. Gib jemand Macht, dann erkennst du, ob er ein schlechter oder ein guter Mensch ist. Und bei vielen Menschen kommt dabei eher raus, dass sie schlechte Menschen sind, weil sie Macht missbrauchen. Andere ausbeuten, sich groß machen auf Kosten anderer, sich bereichern, anfangen, Menschen zu manipulieren, ganze Länder, also die ganzen Leute, die brutal geherrscht haben, also genau angefangen, also heute denke mal Putin oder Hitler, aber es sind noch viele andere, auch Friedrich der Große oder letztlich alles, waren das alles Leute, die herrschsüchtig und machtsüchtig waren und die über Leichen gegangen sind, um ihr Imperium, um ihre Macht zu vergrößern. Ja, also Versuchung Macht, das ist klar. Zweitens, Versuchung Reichtum ist genau das Gleiche, ja. Also, ja, ich muss einmal sagen, Reichtum ist erst einmal neutral. Reichtum ist nicht böse. Reiche Menschen sind nicht schlechter als arme Menschen. Bloß bei reichen Menschen haben mehr Möglichkeiten, schlecht zu sein. Sie haben aber auch mehr Möglichkeiten, gut zu sein. Aber warum ist Reichtum so eine Versuchung? Ja, wir vergessen, wem wir das Leben und dem Reichtum zu verdanken haben. Das heißt, wir vergessen Gott. Wir bilden uns ein, ja, wir sind so mächtig und großartig, wir brauchen Gott nicht. Ich muss dabei an einen ganz großartigen Musiker denken, John Lennon, der da mal auf der Höhe des Erfolgs der Beatles Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gesagt hat, die Beatles sind bedeutender als Jesus Christus. Und da gab es eine Riesenkritik. Die ganzen frommen Amerikaner, die christlichen, sehr, sehr christlichen, die haben da gab es eine richtige massenhaft, dass die Beatles-Platten verbrannt oder zerbrochen haben und wir im Osten haben das gehört und sagen, oh nein, wir hatten ja im Osten, wir hatten ja keine Beatles-Platten und so und fanden das also ziemlich schräg. Aber gut, ja, ich vergaloppiere mich. Also Versuchung des Reichtums. Man vergisst Gott, wir vergessen die Armen, die in Not sind. Wir denken, Reichtum ist normal oder wir bilden uns ein. Ja. Die meisten Reichen denken ja, den Reichtum habe ich, weil ich bin auch so unglaublich clever. Ja. Und es ist, also, dass ich reich geworden bin, ist eigentlich fast ein Naturgesetz, so ein toller Hecht, wie ich bin. Ja. Also die totale Selbstüberschätzung. Ja. Ich muss aber sagen, ja, Reichtum ist erstmal neutral. Es gibt ja auch Leute, die nutzen ihren Reichtum, um sich einzusetzen. Zum Beispiel einer der reichsten, er war mal der reichste, ich glaube mittlerweile ist er der zweitreichste Mann der Welt, Bill Gates, der Gründer von, da wisst schon und so, ja, der spendet 90% seines Einkommens. 90%, also unglaublich viel Geld. Ich will damit nur sagen, dass es auch Menschen gibt, die ihren Reichtum zur Freude Gottes einsetzen. So muss ich das einmal sagen. Dritte Versuchung, Schönheit. Es ist wunderschön, wenn Menschen schön sind. Schöne Menschen haben es auch leichter im Leben. Sie verdienen schneller viel Geld, sie haben schneller Erfolg und so weiter. Ja? Aber Schönheit wird auch missbraucht, um andere Menschen zu manipulieren, andere Menschen klein zu machen, auszubeuten, zu demütigen, zu dominieren. Ja, schöne Menschen neigen dazu, sich andere Menschen zu bedienen wie Ware, um ihre Lust zu befriedigen und so weiter. Brauchst du das nicht sagen, das ist allgemein bekannt, ist auch Stoff von vielen Filmen und Büchern, Menschen, die ihre Schönheit missbrauchen und andere Menschen zerstören. So, zwei Arten von Versuchung und jetzt aber immer noch, ja, es ist immer noch, führt Gott in Versuchung. Führt Gott in Versuchung. Und da gibt es einen Text dazu, der direkt darauf eingeht. Und zwar der Jakobusbrief, ein kleiner Brief im hinteren Teil der Bibel. Ja, Jakobus, wahrscheinlich geschrieben von Jakobus, der Bruder des Herrn, also aus der Familie von Jesus. Entweder der Bruder oder ein Cousin, wissen wir nicht so genau. Die Katholiken sagen, es war ein Cousin, also ist egal. Also Jakobus war der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Und er hat einen Brief geschrieben. Und dieser Brief befasst sich mit dem Thema Versuchung. Und ich lese mal aus diesem Brief vor und dann legen wir das mal, also dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an, um dann unser Thema auf den Punkt zu bringen. Jakobus 1, Vers 12 folgende. Könnt ihr das nachlesen? Glücklich zu preisen ist der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Und jetzt kommt's. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer des Universums, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Das ist also erstmal eine ganz klare Ansage. Vers 13, Gott führt nicht in Versuchung. Ja, also ich lese nochmal den Vers 13. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerzeit jemand dazu. Also erstmal, Gott führt nicht in Versuchung. Aber es gibt die Testfälle des Glaubens. Ich möchte ja das Wort Versuchung einmal mit dem Wort Testfall übersetzen. Testfall, also das sind Situationen, wo unsere Treue auf dem Prüfstand geht. Und dann schauen wir mal im nächsten Vers, in Vers 14, genau, was da steht. Und das erklären wir dann an mehreren Beispielen. Denn wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Und Vers 15, nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Also was heißt das hier? Hier müssen wir mal eine ganz wichtige Unterscheidung treffen, nämlich Anlass zur Sünde und Grund. Ich will das mal, das klingt erstmal ganz kompliziert, ist aber ganz praktisch. Ja? Ich will das mal Folgendes sagen. Wir wollen uns mal Folgendes vorstellen. Ein Student geht in eine Prüfung und fällt mit Acho und Karacho und Krachpeng, fällt er durch. Warum fällt er da durch? Man kann es sagen, aus zweierlei Gründen. Erster Grund, er fällt durch, weil er eine Prüfung hatte. Und zweitens, er fällt durch, weil er nicht gelernt hat. So, was ist jetzt der Grund, dass er durchgefallen ist? Es ist nicht der Testfall des Glaubens, weil der normal ist. Der Testfall gehört dazu, wenn man nun mal, was weiß ich, wenn man Arzt werden will, muss man ein Physikum bestehen. Und so gehören auch die Anlässe dazu. Das heißt, wir müssen hier unterscheiden Anlass und Grund. Der Anlass war die Prüfung. Aber der Grund, dass er durchgefallen ist, war nicht die Prüfung, es war nur der Anlass, sondern was war der Grund? Ganz einfach, ja, er hat nicht gelernt, er war faul. Ich will das nochmal in einem anderen Beispiel machen. Ja, die Unterscheidung, das ist ganz, ganz sinnvoll. Also wir kommen immer, also das, was Pairos mit, das ist Testfälle. Wir kommen, das geht gar nicht anders in diesem Leben, als dass wir in Testfälle hineingehen. Also in Testsituationen hineinkommen. Ja, andere Testsituationen. Ein verheirateter Mann verliebt sich in seine Kollegin. Ich würde mal sagen, normale Geschichte. Warum nicht? Die ist hübsch und die ist sexy und der Hormonhaushalt des Mannes wird ein bisschen aktiviert. Ja, ist so und ganz normal. Ja. Jeder Mann sagen, der kann nicht dafür, dass er sich verliebt hat, würden viele von uns sagen und bis zum Gewissen sein, stimmt. Weil er ist ein normaler Mann und die Männer funktionieren nochmal so. Ja, und so, ja. Die Frage ist es Sünde, dass er sich verliebt hat? Nö. Das ist die schöne Frau, mit der er zusammenarbeitet, ist der Anlass, aber nicht der Grund. So, jetzt passiert Folgendes. Er beginnt ein Verhältnis mit ihr. Das ist der Grund. Das Grund, also ein Verhältnis mit ihr, sprich Ehebruch. Was ist der Grund für den Ehebruch? dass sie eine schöne Frau ist. Nein. Sondern, dass er sich von seiner Lust hat verführen lassen. Die schöne Kollegin, die ihm vielleicht auch schöne Augen gemacht hat, ist nur der Anlass, ist aber nicht der Grund, sondern der Grund ist, ja, der Grund ist das, was hier steht. Ziemlich schön, der Text hier, der ist schlau im Jakobusbrief. Denn wenn es heißt, ja, Vers 14, nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die schwanger geworden, also seine Gedanken sind immer mehr um die Frau gekreist und so, wäre toll, wäre es, wenn ich mit ihr schlafen könnte und so weiter. Und es wurde immer toller und dann ergab sich die Gelegenheit und dann zack und so weiter. Ja, so ist das. Und wir geraten in ganz normal immer wieder das Finanzamt zu betrügen, Freunde zu betrügen, Abkürzungen zu nehmen, was auch immer. So die Testfälle unseres Glaubens, die wir kommen. Ja. Aber das ist noch nicht der Grund, sondern das ist der Anlass. Und wir beten Gott, Gott, du kennst uns und halte uns fest, wenn wir in Situationen sind, dass uns die ganz normale Prüfungssituation nicht zum Fallstrick wird. Ja, also, nochmal. Unser Herz wird schwanger, das Böse und das Verkehrte zu tun. Wir geben nach und dann passiert es. Aber die Versuchung ist nicht der Grund, das ist der Anlass. Und das auseinanderzuhalten, der Anlass, ja, wir haben, es gibt viele Gründe. Jemand hat uns richtig übel beleidigt oder unseren Ruf zerstört. Und in unserem Herzen haben wir Mordgedanken. Richtige Hass und Mord, den mache ich fertig. Der Anlass ist, dass uns jemand Übles getan hat. Und es ist ganz normal, dass wir diese Hassgedanken haben. Aber dann ist die Frage, wie wir mit diesem Anlass umgehen. Und wie wir damit umgehen, das entscheidet, ob das Ganze zur Versuchung oder zur Sünde wird oder nicht. Ich könnte noch viele praktische Beispiele erzählen. Also die Reihenfolge nochmal, ja. Die Reihenfolge ist erst die Versuchung, es ist der Anlass, es ist der Anlass, aber was uns dazu verführt ist, dass zweitens, wir sind schwanger mit Verlangen, das heißt, wir geben dem Bösen Raum in uns. Was heißt Bösen, den Raum in uns? Beim Studenten ist es relativ harmlos, ja, er gibt der Versuchung nach, faul zu sein. Er geht lieber in den Club mit seinen Freunden und sowas und ist Raum, dann fällt er durch. Es gibt aber richtig, wo schwanger, ja. Und dann schließlich kommt es zum Fehler, kommt es zum, ja, Prüfung verhauen, Ehe gebrochen, Freund betrogen, ja, Arbeitskollegen heimlich nachts aufgelauert und halb totgeschlagen. Passiert ja alles, weil er mir, ja. Und so, das kommt dann dazu. So. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich denke, wir haben das mal, sind mal in die Tiefe gekommen. Was heißt das denn, ja? Führe uns nicht in Versuchung ist ein Gebet für normale Menschen wie die und ich, die wissen, dass sie gefährdet sind. Dass sie gefährdet sind. Also es ist ein demütiges Gebet. Ich denke, es ist deswegen so, weil es auch demütig ist. Führe uns nicht in Versuchung, weil wir wissen, wir sind gefährdet. Es könnte Situationen geben, denen wir nicht gewachsen sind. Und es gibt Wüstenzeiten, wo wir empfänglich sind für das Böse, wo wir angefochten sind, wo wir versucht sind, abzukürzen, Böses zu tun und so weiter. Das heißt, es ist ein Gebet für Leute, die in ihrem Herzen sagen, Gott, ich will dir treu sein, aber ich fürchte, ich schaffe es nicht. Gott, es gibt so viele Dinge, die sind stark, und die treiben mich weg von dir. Halte mich fest. Ich weiß von mir, ich kann nicht garantieren. Wir sind eigentlich wie Petrus, der kurz vor der Kreuzigung zu Jesus sagt, ich will mit dir in den Tod gehen. Und dann gerät er in eine Situation, wo da fühlt ihn eine Frau draußen am Lagerfeuer ein bisschen auf den Zahn und sagt, du gehörst ja auch zu Jesus, du gehörst ja auch zu ihm. Und er sagt, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Jesus nie gehört, ja, da, und so eine Situation, und dann ist er so beschämt, dass er da erst die große Klappe hat, ich will mit dir in den Tod gehen, Und dann verrät er, verleugnet er Jesus, als ihn eine Magd ein bisschen auf den Zahn fühlt. Du bist ja auch einer von denen. Ja? Und diese Geschichte, die lehrt uns etwas. Keiner von uns kann für sich die Hand ins Feuer legen. Ich auch nicht. Keiner von uns, dass wir treu sind. Und das einzig angemessene Gebet ist, das, was ich auch bete, mit anderen Worten, Gott, lass die mal zu, ja, dass ich von dir abfalle. Und egal, was du für mich hast, ja, das musst du für mich, ich bin kein Held, das musst du für mich sehr liebevoll rationieren. Ja, kleine Portionen bitte. Ja, ich bin ein Wackelkandidat. Das ist was mit Demut und so. Das Gebet führe uns nicht zu versuchen heißt, lass mich nicht in Situationen kommen, in denen ich den Versuchungen der Finsternis so stark ausgesetzt bin, dass ich falle und nicht mehr aufstehe. Deshalb, ja, und deshalb ist dieses Gebet ist wichtig. Es ist das Gebet, ja, um Treue, denn keiner von uns ist so stark, dass er für Treue garantieren kann. Ich kann nicht für mich garantieren und keiner kann es. Und weil wir so schwach sind, knüpft dieses Gebet an eigentlich an der menschlichen Schwäche. Es ist eigentlich ein barmherziges Gebet. Das heißt zu sagen, ja, Gott führe mich nicht in Versuchung. Wer sich natürlich geistlich für einen tollen Hecht hält oder sowas, der wird das Gebet übertrieben finden. Aber es ist ein realistisches Gebet. Ich möchte schließen mit was Positivem, was für mich ganz wichtig ist. Ein Wort aus dem Philipperbrief. Philipperbrief ist ein Spätbrief des Paulus, den Paulus im Gefängnis kurz vor seiner Hinrichtung wahrscheinlich geschrieben hat. Und was mich unheimlich tröstet, denn er schreibt da drin, ich bin voller Zuversicht, der das gute Werk in euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Und das ist genau das ist die Garantie. Gott, du hast ein gutes Werk in mir begonnen und du wirst es vollenden. Das heißt, das ist für mich so eine Form auch zu sagen, führe uns nicht in Versuchung, weil so Gott, ja, du kümmerst dich darum, dass ich es schaffe. Denn du weißt, dass ich nicht der große Held bin, der große Glaubensmann, der alles richtig macht und allen Versuchungen widerstehen kann, sondern ich bin ein schwacher, sündiger Mensch. Aber du, das ist deine Verheißung und die ergreife ich. Du kümmerst dich darum, dass ich es schaffe und dass mein Leben einen guten Weg geht und ich dir die Treue halte bis in Gottes neue Welt, bis in dem neuen Sein. Das ist so und ich bete das, weil es das realistisch ist und ja. So, also, und führe uns nicht in Versuchung, also unser Gebet, Gott, ich will dir treu sein, solange ich lebe und Gott, ich vertraue darauf, dass du mich niemals loslässt. Ja, mit diesem wunderbaren Aufbauen, ich finde das so tröstend, so ein Aufbauen und so, dass ich weiß, also Gott kümmert sich auch darum, dass ich es schaffe. So, was ist, habe ich noch ein paar Orga hier, was ist noch anzusagen? Sommerpause, ja, also mit Webinar gibt es auch so Sommerpause, weil ich bin dann Urlaubsfahrer in Österreich, nicht den ganzen Sommer, aber so ziemlich, worauf ich mich sehr freue. Da, weil ich liebe Berge und Seen und so weiter. Unser nächstes Webinar ist am 4.9.2024, ja, zum Thema die Immunisierung eines Kontinents. Da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten. Ihr könnt euch informieren über unsere Webseite www.gottinberlin.de und in den sozialen Kanälen. Jetzt wünsche ich euch allen einen richtig schönen, behüteten Sommer. Lasst euch nicht von schlimmen Versuchungen fortreißen. Ja, euch allen eine richtig gute Zeit. Und dass ihr wisst, ja, Gott ist ein liebender Gott. Er ist an eurer Seite durch Jesus Christus und geht mit euch auch durch den Sommer. Also, Dankeschön, dass ihr euch zugeschaltet habt. Bleibt behütet. Tschüss. We'll be right back.